komme eigentlich aus der Mitte. Also durch meine eigene Geschichte habe ich mir gedacht, okay, wenn ich in der Mitte bleibe mit allen, dann kann mir nichts passieren. Das war so mein sicherer Rahmen, meine Bande auch. Und allein durch meinen ersten Sohn würde ich sagen, durch den habe ich gelernt, übrigens, es gibt auch rechts und links von der Mitte. Weil der war nur rechts und links von der Mitte.
Kennst du das? Du denkst an jemanden und plötzlich läutet das Telefon und genau diese Person ruft dich an? Oder du kannst für einen Moment die Gedanken deines Gegenübers lesen? Das klingt wie nach einem Zufall, könnte aber auch Telepathie sein. Und geht das auch mit Tieren? Heute spreche ich mit der Tiertelepathin Franziska Trautmann. Sie berichtet von den Botschaften, die sie von Tieren bekommt und wie sie gelernt hat, ihrer Gabe zu vertrauen. Wir reden über Zweifel und die Frage, wie viel man überhaupt spüren will. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Ich glaube, jeder von uns kann sich an den Film erinnern, Der Pferdeflüsterer mit Robert Redford. Da spielt er ja den Cowboy Buck Brenneman, der die Gabe besitzt, mit Pferden zu sprechen. Naturvölker sprechen mit Tieren und nutzen diese Gabe auch auf der Jagd zum Beispiel. Auch du kommunizierst mit Tieren, Franziska. Was kann ich mir denn darunter vorstellen, dass du mit Tieren kommunizierst?
Also es ist ganz normal, natürlich für mich ist es ganz normal inzwischen, dass ich quasi mit allem oder allen kommuniziere oder kommunizieren kann, die irgendwie eine Seele haben. Und das ist natürlich ein weitläufiges Feld. Aber grundsätzlich ist es die Tierkommunikation. Das heißt, ich unterhalte mich mit Tieren jeglicher Art, so wie wir beide uns jetzt unterhalten. Also das hat eine ganz normale Sprache, aber es ist natürlich leise. Also es findet alles innen statt.
Und wie kann ich mir vorstellen, dass du eine Botschaft bekommst von so einem Tier? Wie sieht das aus?
Das ist unterschiedlich und das ist auch bei den anderen Tiertelepathen. Jeder hat, glaube ich, so einen Lieblingskanal vielleicht oder über den er besonders empfänglich ist. Und ich höre tatsächlich ziemlich viel. Ich sehe auch Geschichten von den Tieren oder die Tiere schicken mir auch Bilder. Also es ist überwiegend Sehen und Hören, aber eben so innerlich. Und teilweise ist es auch Riechen. Also ich kann was riechen, was die mir schicken oder wo es unangenehm ist. Und dann frage ich da ein bisschen nach.
Wenn ich jetzt ein Tier hätte und ich würde dich bitten, mit meinem Tier zu kommunizieren und du sagst, du kriegst einen Geruch rein oder ein Bild rein, fragst du mich dann als Besitzer danach oder kannst du wirklich ganz klar die Botschaft verstehen? Musst du da was interpretieren oder komme ich mit einem Ziel auf dich und da setzt du es in Bezug? Für mich, glaube ich, muss das noch ein bisschen klarer sein. Was sind so Botschaften, was sind Fragen und was kriegst du für Antworten?
Ja, das ist tatsächlich wichtig, weil das, was die Tiere sagen, versuche ich zu übersetzen. Weil die Tiere, das ist vielleicht etwas vergleichbar auch mit Kindern, für die ist dann manchmal was unglaublich Dramatisches oder irgendeine Situation oder ein Gefühl total dramatisch. Und dann versuchst du auch als Eltern das ein bisschen, sag mal, einzutüten, um dann diese großen Höhen daraus zu nehmen. Und das ist häufig auch mein Job bei den Tieren, tatsächlich zu übersetzen oder genau nachzufragen, reinzufühlen, was ist ihr Gefühl daran und wie können wir da Lösungen finden. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich dir das auch erzählt habe, das ist jetzt gar nicht meine Geschichte, aber von Penelope Smith, ist so eine der großen amerikanischen Tierkommunikatorinnen, und die fuhr im Auto von A nach B und hatte zu Hause einen Haufen Katzen, und dann hat die, wie man das so macht, auch wenn du im Auto sitzt, fragst du mal kurz nach zu Hause beim Hund, ob alles gut ist. Und die eine Katze meldete sich eben und sagte, boah, du musst sofort nach Hause kommen, es ist ganz schlimm, hier sind Einbrecher, die nehmen alles weg. Und dann war die natürlich erstmal ein bisschen unruhig und dachte, Gott, was kann jetzt das sein? Und kam dann nicht so richtig dahinter und drehte dann tatsächlich irgendwann um, kam zu Hause rein und natürlich nichts gesehen, was aus ihrer Wahrnehmung dem entsprechen würde, was die Katze gesagt hätte, dass es irgendwo Einbrecher sein. Und dann ging sie aber zum Napf der Katzen und sah dann eine Ameisenstraße an diesem Napf. Und also das ist so ein bisschen eine schöne Erklärung für diese Dramatik, die Tiere manchmal haben, oder eben auch was runterzuspielen. Also es kann schon in beide Richtungen gehen, weil sie es eben heftiger empfinden. Und das ist so ein bisschen mein Job, das dann zu fragen und da so die größeren Zusammenhänge sowohl bei den Besitzern als auch bei den Tieren rauszukriegen.
Ich hatte das Glück, mit einem Hund aufzuwachsen, und ich kann mich erinnern, dass wenn ich nach Hause gekommen bin, unser Hund hat immer gern gebellt, aber wenn ich nach Hause gekommen bin, hätte sie nie gebellt. Also sie hat mich wohl schon weit von Weitem schon gespürt. Wenn ich krank war, hat sie sich auf meinen Bauch gelegt. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum wir Tiere so gern haben, weil sie uns ja spüren. Jetzt kannst du mit Tieren kommunizieren und kannst mit Tieren auch spüren, und wir sagen ja immer, diese Tiere haben so einen sechsten Sinn. Glaubst du, dass jeder von uns Menschen auch diesen Sinn hat? Und wenn ja, ist er dann manchmal verborgen oder verschüttet, oder haben wir den vielleicht sogar verloren?
Ja, also jede deiner Fragen beantworte ich gerne mit ja. Jeder und jede von uns hat so eine Anlage zu fühlen. Bei dem einen oder anderen ist es auch gänzlich verschüttet, und da wird es dann nichts mehr, oder der Weg dahin ist ein bisschen schwieriger. Aber wir sind alle mit 5 Sinnen ausgestattet. Und dann, wenn wir Lust dazu haben, in unserem Leben mit mehr Gefühl zu sein oder das Gefühl tatsächlich einzuladen, dann glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Bremsen gäbe, dass irgendjemand das nicht fühlen kann. Mhm. Die Frage, ob du es fühlen willst.
Mhm. Wie bist du drauf gekommen, dass du was fühlst, und wie hast du diesen Sinn für dich dann auch so erweitert, dass du da jetzt einen Beruf draus gemacht hast?
Ich war irgendwie Ende 30, glaube ich, jetzt bin ich Anfang 50, und ich wollte mir unbedingt ein Pferd kaufen, weil das so ein Kindheitstraum war. Und natürlich kenne ich auch den Film mit dem Pferdeflüsterer, und der ist natürlich wirklich ganz, ganz zauberhaft. Und da hake ich jetzt mal kurz ein. Ich bin mir sehr sicher, dass der natürlich auch in seiner Rolle da ein sehr, sehr feiner Fühler ist, aber das mischt sich dann auch irgendwann mit einem großen Pferdeverstand oder auch Tierverstand. Ne? Das ist, kann ich jetzt nicht sagen, wie groß, welche prozentuelle oder wie viel Prozent er von was genau hat. Ich wollte mir ein Pferd kaufen, und das erste Pferd, was ich mir angeguckt habe, das sprach mit mir, und also eben auch so, wie wir uns jetzt unterhalten. Und ich sah das Pferd von innen, ich wusste gleich die ganze Geschichte, auch von der Besitzerin, ganz nettes, junges Mädchen, 17 Jahre. Und ich wusste aber auch sofort, oh Gott, das kann ich nie. Also das ist eine Großbaustelle, das schaffe ich nicht. Also das ist mir viel zu schwierig. Und dann war ich aber ganz schön vor den Kopf geschlagen, weil ich das eben noch nie so gesehen oder empfand oder wusste, dass ich irgendwie da was kann, sondern mich hat das erstmal sehr beängstigt, weil ich dachte, ich werde schizophren. Hm. Und ich höre Stimmen aus dem Off so ungefähr. Und Angst war echt da mein erstes Gefühl.
Na, ich kann das super nachvollziehen, weil ich hatte das einmal, dass ein Hund mit mir gesprochen hat, und ich war mir sicher, dass ich mir das einfach nur einbilde. Das, ja, was der Hund mir aber gesagt hat, ist wirklich eingetreten. Und ich habe auch Angst gehabt. Und dann war ich aber neugierig und dachte, ah, dem würde ich gern nachgehen. Ich habe aber seitdem nie wieder dieses Erlebnis gehabt, dass ein Tier so intensiv mit mir spricht. Hast du irgendwie eine Anregung für mich? Wie würde ich das wieder schaffen? Also wie kann ich diese Qualität in mir steigern, dass auch ich mit Tieren sprechen kann?
Ja, das ist natürlich aus meiner Sicht relativ leicht, aber ich finde es auch grundsätzlich nicht so schwer. Das, was schon mal sehr hilft, ist eine gute Erdung. Da weiß jeder selber, wie gut oder nicht so gut er oder sie geerdet ist. So, dann gehst du über dein Herzchakra, wenn dir das ein bisschen was sagt. Die meisten kennen das so aus dem Yoga oder denen ist das jetzt nicht so völlig fremd. Aber wenn du erstmal eine Verbindung von deinem ersten Chakra, deinen Füßen, zu deinem Herzchakra hast, bist du schon relativ gut aufgestellt. Und dann baust du dir innerlich, stellst du dir, es geht eben alles übers Visualisieren, du stellst dir innerlich eine Brücke vor zu dem Tier, mit dem du sprechen möchtest. So. Dann hilft Atmen, ist auch gut. Und dann würde ich tatsächlich wie in so einem ganz normalen Gespräch, wenn du jemanden kennenlernst, dich erstmal selber vorstellen und dann langsam. Also das, was am besten geht, ist, dass man anfängt mit so Ja- und Nein-Fragen. Also hast du Hunger oder ist dir warm oder so, da können die mit Ja und Nein antworten. Und das Spannendste in diesem Prozess, und ich glaube, das war mein größter Shift auch, ist, dass ich gelernt habe, dem ersten Gefühl zu trauen. Also die erste Antwort, die du hörst oder fühlst oder schmeckst, schmeckt mir natürlich auch ganz gut, ist immer die richtige. Und das Zweite, was dann kommt, was meistens wahnsinnig schnell kommt, ist der anerzogene Zweifel. Mhm. Und der heißt so, oh Quatsch, kann doch nicht sein. Und dann bist du raus, dann bist du schon weg. Und sich da auch nicht überfordern und denken, boah, ich muss dann jetzt gleich viel und muss sofort das ganze Leben von dem Hund haben oder irgendwas, sondern wirklich sich selbst erlauben und sich trauen, ganz einfach anzufangen. Ganz kleinen Fragen und dann sich auch selbst direkt belohnen oder das Tier auch und sagen, wow, wow, Wahnsinn. Ich habe was gehört, danke, dass du mir gesagt hast. Und wenn es okay ist, gehe ich auch schon wieder raus. Also immer atmen. Oder das erstmal fühlen und dann das wie so ein Spiel oder wie einen neuen Sport, den man lernt oder auch wenn man sich irgendwas überhaupt Neues aneignet, fängt man ja auch nicht an mit einem 8-Gänge-Menü, wenn man einen Kochkurs macht, sondern ich fange vorne an.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass es bei dir so Ende 30 war. Mhm. Wie lange hat das gedauert, bis die Zweifel nachgelassen haben, dass die Botschaften, die du bekommst, wirklich die Botschaften sind, die das Tier dir mitteilen will?
Das ging dann in dem ersten Workshop, den ich mitgemacht habe bei einer Tierkommunikatorin. Ich habe dann ein anderes Pferd gekauft und das war dann auch ziemlich schwierig. Und da sagte meine Radlehrerin, ich kenne eine, die kann mit deinem Pferd reden. Willst du das machen? Dann kommen wir da vielleicht mal ein bisschen näher. Und das habe ich dann gemacht und war ziemlich ergriffen, was sie dann mit meinem Pferd besprochen hat. Und die machte dann einen Workshop. Und da war ich die erste Teilnehmerin und ich konnte es quasi überhaupt nicht abwarten, dass es losging. Und das war dann tatsächlich wie, als hätte jemand bei mir den Wasserhahn aufgemacht. Also ich bin dann auch hingefahren und dachte, oh Gott, das wird ja jetzt echt irgendwie gaga. Was mache ich da und so? Aber irgendwas hat mich da so gezogen und ich habe dann da mit einem Hausschwein geredet. Also alle Teilnehmer saßen da mit Fotos von ihren eigenen Tieren, sodass du das ja immer dann kontrollieren kannst. Ne? Das, was ich jetzt vielleicht aufgeschrieben oder gehört habe von Katze XY, kann dir ja der Besitzer sofort bestätigen, ob ja oder nein. Und das war ziemlich aufregend, weil dieses Hausschwein mir so absurde Sachen erzählt hat, von denen ich dachte, das kann doch alles gar nicht stimmen. Also, aber wurde mir dann alles bestätigt von den Besitzern und da dachte ich, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dachte. Auf jeden Fall war das wie als hätte einer den Wasserhahn aufgemacht oder so ein Ventil wirklich gelöst, wo es voll geklemmt hat. Und ab dann ging es, also geradeaus ist jetzt zu geradeaus, ging auch in Wellen und in Kurven, aber dann war einmal der Kanal frei, so vielleicht.
Ich habe natürlich Telepathie gegoogelt und ich habe Tiertelepathie gegoogelt und dieses Fühlen auf Distanz mit Tieren, man trifft sehr viel darauf, dass Menschen das gern beweisen wollen würden, dass es funktioniert oder nicht. Jetzt hast du ja du Beweise bekommen in deiner Arbeit oder von den Besitzern dann. Kannst du nachvollziehen, dass Menschen dafür Beweise haben wollen? Und die Frage ist auch, warum wollen wir solche Dinge unbedingt beweisen?
Das ist, glaube ich, menschlich geworden. Oder es war auch immer menschlich, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber wir haben natürlich leider im Zuge der Industrialisierung haben wir ja unsere eigenen Sinne so ganz langsam in den Hintergrund gerückt und haben die Sachen den Maschinen überlassen. Was ja an vielen Stellen war, also das körperliche Leben wurde ja wahnsinnig gut oder viel, viel leichter dadurch. Und 1000 Errungenschaften sind dadurch gekommen, die ja wahnsinnig gut sind. Aber in dem Zusammenhang haben wir eben, also sind ja unsere Sinne förmlich verkümmert. Und das steigert sich jetzt natürlich durch die ganze digitale Welt. Ja, toll, was die alles können. Also will ich gar keine Beispiele geben. Aber das andere oder das, was ich mit diesem feinen Fühlen mache, ist, du hast es am Anfang ja auch schon beschrieben, ich mache nur was, was wir immer gemacht haben. Was eben Naturvölker auch heute noch so machen, aber vor allen Dingen natürlich deshalb, weil sie damit gut fahren und weil sie nicht in der digitalen Welt angekommen sind. Und so war das jetzt auch früher. Die Leute waren angewiesen auf ihre Tiere, also auf ihr Vieh, weil sie mit denen, mit und von denen ja auch gelebt haben. Das heißt, jeder Bauer wusste ja ganz genau, oder jeder Landwirt war ja viel mehr auch, der wusste ganz genau, eine Kuh neben der anderen steht, also die mögen sich nicht, dann gibt die 5 Liter weniger. Das hatte dann mit der Familie nachher zu tun. Also dann konnten die keinen Quark oder Käse machen, sage ich jetzt als Beispiel. Das heißt, die mussten dichter dran sein, weil der Tierarzt sowieso weit weg war und obendrauf auch noch tierisch teuer. Also die mussten ihre Sinne schärfen und haben das natürlich von Anfang an gemacht, weil das was Lebenserhaltendes hatte. Und das haben wir natürlich ziemlich verloren. Dann die das immer gemacht haben, ja, standen auch nicht immer im besten Licht da. Also Hexenverbrennung und so weiter. Das hat natürlich wirklich große geschichtliche Hintergründe. Und umso schöner ist es jetzt, dass so diese Sehnsucht danach ja wieder sehr, sehr viel größer ist als noch vor vielen Jahren.
Wenn du informiert sein möchtest, wann eine neue Episode herauskommt und Inspiration suchst, dann folge mir auf Instagram unter into_the_unknown_podcast. Alle Episoden findest du auf www.intotheunknown.at, Spotify und Apple Podcast. Bei mir ist es so, ich weiß ja, wir haben ja schon mal ein Vorgespräch gehabt, du bist ja wie ich sehr pragmatisch. Und jetzt kann ich sagen, das, was du mir gerade gesagt hast, das kann ich nachvollziehen. Ich bin Bauer, ich erlebe mein Tier, ich spüre mein Tier, es gibt auch Körpersprache, die ich wahrnehme. Das ist mir vielleicht noch klar, dass das Tier, dass ich mit dem kommunizieren kann. Was du machst, ist ja noch eine andere Ebene. Du bekommst ein Foto, du hast das Tier nie wirklich live im Raum erlebt und trotzdem kannst du kommunizieren. Da kann ich mir vorstellen, da gibt's ein paar Kritiker, die sagen, das ist mir jetzt eine Nummer zu steil. Was antwortest du auf sowas? Also das sind ja zwei verschiedene Dinge nochmal, ne?
Also ich komme nochmal mit dem, wie wir es früher gemacht haben, ganz selbstverständlich, oder wie es Naturvölker heute auch noch machen, was du am Anfang auch geschildert hast, wie die jagen, dass sie da eben auch ihre feinen Sinne mit reinnehmen, dass sie fühlen können, wo sich die wie auch immer Beute vielleicht versteckt oder so. Und andersrum, die Frauen im Dorf, die wissen auch ganz genau, wann die Männer von der Jagd kommen und nicht, weil die ihr Smartphone rausgeholt haben, sondern die fühlen das. Und das ist auch wiederum genau diese Grundlage. Wenn ich diese Sinne schärfe, funktionieren die total gut. Und da kennt jeder dieses, was dann eben bei vielen der Zufall ist, so witzig. Seit 3 Tagen denke ich an irgendwie eine Freundin, mit der ich vor 20 Jahren Abitur gemacht habe. Und dann auf einmal lese ich irgendwas über die oder treffe eine Freundin, die die getroffen hat oder. Und dann denken sie, oh Gott, Wahnsinn, kann doch gar nicht sein. Aber das ist dieses Feld oder dieses Kollektiv, da gibt es ja x Ausdrücke für. Auch die Quantenphysik hat da ja wahnsinnig viele Beweise für geliefert. Ich kenne mich da jetzt gar nicht so Bombe aus, aber so ein bisschen, je nachdem von welcher Seite man guckt oder welche Brille man auch aufhat. Und wenn man da sitzen bleiben will und überlässt alles der Technik, ja, kann man auch machen. Enjoy the ride. Ich würde sagen, es fehlt wahnsinnig viel.
Weil du die Quantenphysik angesprochen hast, sehr, sehr, sehr spannend. 2021 hat ein österreichischer Quantenphysiker und sein Team, er heißt Anton Zeilinger, das erste Mal ein Atom gebeamt. Und was dieses Beamen bedeutet, heißt, dass man Teleportation macht, nämlich eine Information von einem Ion in ein anderes übergibt. Und das war letztes Jahr. Also das heißt, auch wenn das jetzt in sehr kleinem ist, es gibt schon erste Beweise, dass es funktioniert.
Ja, da gibt's noch viel, viel mehr. Und zum Beispiel, es gibt einige Länder, in denen heute Professoren nur operieren, wenn der Heiler mindestens im Nachbarraum ist oder zumindest im Kontakt ist, weil die genau wissen, es geht alles fluffiger. Ja, es geht leichter, es heilt schneller, es gibt weniger Komplikationen und so weiter. Und auch da können wir wieder die Brücke zu den Tieren machen. Gibt's ja ganz viele Untersuchungen auch, dass in Altersheimen, in denen Tiere leben, die Leute leben länger, die Leute brauchen weniger Medikamente, die haben weniger Depressionen und, könnte ich jetzt eine ganze Latte aufzählen. Ja, also wir sind einfach so und wir haben die Wahl, ob wir da hingucken wollen oder ob wir lieber weggucken. ja, kann ich auch. Die sind nicht alle gleichermaßen gesprächig, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ist das offen. Also gibt es auch zum Beispiel, ich habe mal mit dem Marder gesprochen, der bei uns im Dach war. So, war dann auch ganz erfolgreich. Aber ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass ich immer da alles kann und immer den richtigen Kanal finde. Aber für meinen Geschmack ist es das eben wert, da wirklich auch mal hinzuhören. Also ich zum Beispiel bei meiner Nachbarin, die hatte eine junge Katze und der war Freigänger. Und sie war super bedient, weil der, was natürlich ja seine Art von Liebesbeweis war, dann dauernd so halbtote Mäuse reinbrachte. Das mag nicht jeder. Und er hat sie aber nicht verstanden, weil sie fand es natürlich total eklig und hatte auch kein großes Interesse, diese ganzen halbtoten Mäuse immer unter dem Schrank wieder rauszuholen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und haben wir das einmal so ein bisschen glatt gezogen. Weißt du, geil, was du tust. Na, man muss da schon auch mit sehr viel Respekt dran gehen, weil es ja die natürlichste Art und Weise ist für eine Katze. Aber vielleicht findest du was anderes. Also vielleicht findet ihr gemeinsam was, wie du deiner Besitzerin deine Liebe zeigen kannst. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall hörte der dann ab dem nächsten Tag auf, halbtote Katzen zu bringen, weil die irgendwas anderes gefunden haben. So, das sind dann natürlich so nette Sachen, wo du es einfach nur ein bisschen umleitest.
Und passiert dir das dann auch, dass ein Tier anfängt, mit dir zu sprechen? Einfach so, weil die wissen, du kannst sie verstehen und wollen dir eine Botschaft übermitteln?
Ja, gibt's auch. Mhm, ja. Aber da bin ich manchmal auch ein bisschen im Konflikt, weil das kann dann eben auch auf der klassischen Hunderunde sein, wo ich dann natürlich manchmal so kurz davor bin, was zu sagen, aber das tue ich dann auch nicht, weil die Leute sind ja alle fein mit ihren Hunden und jeder hat so seine eigenen Aufgaben. Also ich bin ziemlich weit davon entfernt, übergriffig da zu sein, sondern also wenn ich auf der Herzensebene bleibe, ist das schön für jedes Tier, weil ich mit denen dann da kommuniziere und nur einmal sagt, danke, dass du es mir gesagt hast. Es ist gut aufgehoben bei mir. Ich weiß das dann jetzt. Dankeschön.
Ich arbeite ja in der Körpertherapie und viele meiner Klienten sind immer wieder überrascht, dass ich was von ihrem Körper wahrnehme oder Botschaften bekomme, wo sie sagen, hey, du kennst mich gar nicht. Woher weißt du das? Es ist aber jetzt so, dass wenn ich mit Personen arbeite, für die ich anfange zu wollen, weil sie mir so am Herz legen oder ich sehr emotional involviert bin, dass ich die Botschaften nicht mehr ganz gerade ziehen kann und da viel Interpretation ist. Gibt's bei dir auch sowas, dass du sagst, mit deinen eigenen Tieren klappt's nicht so gut oder es gibt Tiere, mit denen funktioniert nicht, weil du merkst, du würdest eigentlich was anderes wollen? Hast du sowas auch schon mal erlebt?
Ja, genau, habe ich natürlich mehrfach auch erlebt. Also zum Beispiel mit meinen eigenen Tieren habe ich in der Regel eine Idee und habe auch so eine Richtung. Und dann gehe ich damit eben zu meiner Kollegin. Also ich bin ziemlich selten beim Tierarzt, weil ich dann mit einer Kollegin spreche, die das Gleiche mit ihren Tieren mit mir macht. Also weil wir sind zu dicht dran und muss man auch ein bisschen gucken. Also würde ich jetzt dir, glaube ich, raten, also weil das Gegenüber spiegelt einem ja häufig auch die eigenen Themen. Also wenn wir mit Themen sehr stark resonieren im Gegenüber, dann, das wirst du, wird dir schon ein paar Mal begegnet sein und auch ein Thema in deiner Ausbildung gewesen sein, dass es da besonders wichtig ist, sehr gut für sich zu sorgen und das von dem Gegenüber wahrzunehmen und in der individuellen Art dann irgendwie zu bearbeiten. Und das wäre jetzt was ich so in dem Mensch zu Mensch wichtig finde. Und bei Tieren ist es natürlich zum Teil auch so. Manche Tiere sagen aber auch nicht so gerne alles, also ihren Besitzern, weil das natürlich so enge Symbiosen sind. Und die Tiere haben ja große Aufgaben bei den Besitzern. Und häufig wissen sie, dass sie wegen dieser Aufgabe in die Familie oder zu dem Menschen gekommen sind. Und es ist dann manchmal nicht so leicht, wenn es dann darum geht, diese Aufgabe wieder abzugeben. Weil eigentlich der Mensch das lösen muss. Aber das ist, wenn die Dosierung sozusagen nicht mehr klappt. Also wenn das Tier irgendwelche entweder körperlichen oder seelischen Engpässe hat, und meistens kommen ja daraufhin dann die Besitzer zu mir, weil sie sich das nicht erklären können oder weil der Tierarzt sagt, nee, ist alles super. Oder müssen wir jetzt so lassen? Oder nur noch Schmerzmittel, weil gibt's keine Lösung? Und solche kommen eben auch häufig zu mir. Und dann ist da in der Regel eine zu große Disbalance auf einer energetischen Ebene zwischen dem Tier und dem Besitzer. Dass das Tier versucht, zu viel zu tragen und zu übernehmen, damit es dem Besitzer gut geht. So, das ist schon ziemlich spannend, da die Zusammenhänge mal zu sehen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Besitzer das auch hören will und die Tiere sehr vorsichtig sind, was sie sagen, ja?
Genau, das kommt dazu. Also es ist schon enorm wichtig, da so einen sicheren Raum zu halten für die Tiere. Und genau deswegen, also einmal, um überhaupt das zuzulassen, dass ihnen vielleicht irgendwas zu viel ist. Und dann haben sie häufig eben Angst, dass sie nicht mehr bleiben dürfen. Und dann habe ich wiederum die Besitzer, die ich mit ihren Themen konfrontiere. Und dann habe ich so eine 50-50 Chance. Aber bisher hat das irgendwie gut geklappt. Oder ich habe das natürlich auch in den ganzen Jahren gelernt. Ich kenne ja häufig weder die Besitzer noch die Tiere und live schon mal gar nicht. Irgendwie kriege ich das da in der Regel gut hin. Oder wird es wirklich ein schöner Kontakt? Das ist ja so ein Dreieck. Dass es echt eine gute Atmosphäre hat und vor allen Dingen, dass die Besitzer nachher viel genauer wissen, was sie tun können. Das ist leichter für alle Beteiligten.
Ja, das stelle ich mir eben so schön bei dieser Arbeit vor, weil manchmal, ich kenne das jetzt aus der Kommunikation mit Führungskräften oder in Unternehmen oder in Kommunikationstrainings, es ist so schön, wenn man sich zuhört und das Bedürfnis des anderen kennt. Und manchmal lösen sich dann schon Dinge. Ja. Und wenn das Tier weiß, es wird gehört und der Besitzer kann das dann integrieren. Ich stelle mir das als sehr belohnend vor, diese Arbeit.
Ja, das gebe ich dir auch für ein volles Ja. Sehr, sehr viele Probleme, Themen der Tiere sind schon mal, also ich sage jetzt irgendeine Zahl, 50% weniger, nachdem wir gesprochen haben.
Was hast du denn übers Zuhören gelernt? Wir sagen immer, es gibt ja dieses Wort aktiv zuhören. Und ich weiß von mir selber, auch wenn ich weiß, welche Bedeutung Zuhören hat, manchmal fällt es mir echt nicht leicht, Menschen zuzuhören und ganz beim anderen zu sein und es nicht gleich zu meinem Thema zu machen. Hast du deine Art des Zuhörens durch die Kommunikation mit Tieren verändert oder was hast du übers Zuhören gelernt?
Also weiß ich jetzt gar nicht, ob ich über die Tiere da oder über meine telepathische Arbeit was gelernt habe. Das, was jetzt am meisten so klingelt, ist, dass ich, als ich anfing mit meiner ganzen Prozessarbeit und so wahnsinnig viele Erkenntnisse erstmal hatte, sind es wahrscheinlich gar nicht weniger Erkenntnisse, aber dieser Anfang, als so alles aufging und ich feststellte, wow, was gibt's für Zusammenhänge, warum bin ich so, das ist meine Prägung, ist so, ach deswegen und wow, und mein Vater war so und meine Mutter war so, ach wow, deswegen ist jetzt das bei mir so und so weiter. Also da ging erstmal so ein Riesenfeld auf, was mich fast etwas überfordert hat. Und dann kann ich erinnern, dass ich in dem Zusammenhang natürlich bei jedem anderen, mit dem ich im Kontakt war, das dann auch sofort natürlich irgendwie begründen wollte und sagte, wow, das ist wahrscheinlich bei dir genauso, dass das und das mit dem zusammenhängt und so. Aber das ist ja so dieses Missionieren, das habe ich mir dann auch immer wieder abgewöhnt, das war so im Anfangseifer. Und heute, ich kann dir aber nicht sagen, warum das so ist, bin ich, glaube ich, gut im Zuhören, weil ich da sehr viel mitbekomme. Ich höre oder fühle ja meistens auch schon vorher, oder ich höre und fühle auch während eines Gesprächs auch andere Dinge. Und warum auch immer, weiß ich, aber das ist meins. Und manchmal sage ich dann auch was und es ist dann natürlich noch ein Unterschied im Kontext. Also wenn ich jetzt jemand in meiner Praxis habe oder wenn ich irgendwo abends beim Weinen mit jemand sitze. Also wobei ich mich inzwischen, glaube ich, fast gar nicht mehr zurückhalte. Neulich saßen wir zum Essen bei Zweien, die eine tolle Firma gegründet haben, die sie zum Teil verkauft hatten und jetzt ist so die Scheune voll und jetzt haben die irgendwie ein tolles Leben, so das ganze Außen. Und er strugglete aber ziemlich. So, auch schon ein bisschen länger und hat das auch so ganz rührend beschrieben und so in Wirklichkeit kannten wir uns nicht wirklich intensiv. Und dann erzählte er, dass sein Vater wäre Entwicklungshelfer gewesen und so. Und dann klingelt bei mir häufig inzwischen, habe ich wie so ein inneres rotes Licht. Also du wirst auch irgendwas haben, wo dein Körper dir wirklich, also welcher Körper auch immer, dein Emotionalkörper oder ganz wurscht, aber wir lernen, wenn wir hoch fein fühlen, immer mehr unserem Körper zu vertrauen, dass es irgendwie eine Richtung gewechselt wird oder dass irgendwo ein Thema sitzt, was noch nicht ausgesprochen zum Beispiel ist. Du fühlst es aber irgendwo. Und dann sagte ich da an dem Tisch, boah, Wahnsinn, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du eventuell gar nicht so viel Geld haben darfst? Aus deiner Familiengeschichte, weißt du? Und das ist eben, deswegen ist dieses Fühlen einfach auch eine lange Geschichte. Ja, und warum wir uns nur das auch abgewöhnt haben, weiß ich nicht, aber es gehört einfach damit rein. Und das war dann toll, weil das war ja ein rein privates Treffen. Und ich habe mich dann nicht zurückgenommen, weil das ploppt dann so auf. Und dann habe ich aber schon das Gefühl, heute kann ich die Worte auch ganz gut wählen, dass der andere gegenüber nicht vom Tisch fliegt oder vom Stuhl fliegt. Und denkt, boah Gott, wen habe ich denn jetzt hier eingeladen? Also kann die mal wieder gehen? Habe ich, glaube ich, inzwischen so ein ganz passables Feingefühl.
Na, das resoniert gerade sehr, sehr mit mir und danke für das Teilen des Beispiels, weil auch ich am Anfang entweder in der Kommunikation oder in der Körperarbeit auch diesen Ding hatte, ja, ich muss jetzt missionieren und ich habe da was gefunden und das wäre doch so schön, wenn alle so sind. Und dann hatte ich oft so diesen Widerstand auch von Gruppen, die gesagt haben, analysierst du mich jetzt und fühlst du mich jetzt, weil sie irgendwie gespürt haben, dass ich anders damit umgehe. Und dann zu merken, wo grenze ich mich ab, was ist meine Arbeit und was ist aber auch jetzt übergriffig, wenn ich es zum Thema mache, dass es trotzdem professionell bleibt, aber dass ich auch die Katharina privat sein darf, bei der ich nicht auf jedes Wort achten muss, weil ich ja Kommunikationstrainerin bin oder Körperarbeit. Und das ist für mich was, wo ich merke, umso älter ich werde, umso sicherer fühle ich mich, was ich teilen darf und was ich nicht teilen soll. Ja.
Genau, ja. Sehe ich genauso. Das ist so eben auch der eigene Prozess da drin.
Ja. Ganz frech gefragt, wendest du Telepathie auch mit Menschen an?
Nee, das ist nicht frech gefragt. Das fragt mich fast jeder als zweite Frage. Also wenn du jetzt irgendwo abends sitzt, also nochmal pre-Corona, und lernst irgendwie jemanden kennen oder sitzt da neben jemandem Fremden, Erste Frage, was machen Sie denn so oder was machst du? Ja, sage ich ihm auch, was ich mache. Und dann ist die zweite Frage in der Regel, machst du das auch mit Menschen? Und dann ist schon, haben die sich schon dreimal innerlich gedreht und schon 7 Knoten gemacht. Und da sage ich immer, das ist auch genau so. Ja, mache ich auch mit Menschen, aber ich schalte mich genauso an und aus, wie das jetzt ein Steuerberater macht oder wie das wer auch immer macht, auf Job. So. Mhm. Und andererseits muss ich schon sagen, dass das ein bisschen Arbeit und Bewusstheit benötigt, sich nach dem Anschalten auch wieder abzuschalten. Mhm. Mhm. Oder eben durchs Leben zu gehen und nicht alles zu fühlen, was die Frau an der Kasse neben mir gerade fühlt. Das will ich erstens nicht wissen, zweitens kann ich nicht lösen und drittens will ich ja mein eigenes Leben einfach nur haben. Das ist auch eine Übungssache, was ich schon vorhin sagte, mit auch mit Fahrradfahren und mit allem anderen, was man kann und lernt, üben übt. Und es braucht eine große Bewusstheit, also wirklich immer wieder klar zu werden und zu sagen, ich gehe jetzt übrigens nur, weiß ich nicht, aufs Konzert, weil ich die Musik hören will. So. Und alle, die drumherum sind, da gibt's ganz viele Übungen auch, wirklich sein eigenes Feld, sein eigenes Energiefeld zu halten und zu schützen.
Gibt so eine Art der Tiere oder ein Beispiel, das für dich so immer hängen geblieben ist, weil es dich so berührt hat, eine Botschaft, die du bekommen hast oder eine Beziehung zwischen einem Tierbesitzer und einem Mensch, die sich durch die Arbeit mit dir wirklich voll verändert hat?
Ja, gibt's glaube ich mehrere und die sind auch schon so ein paar Jahre her. Das kann damit zu tun haben, also nicht, dass es nicht jetzt auch berührende Geschichten gibt, aber ich glaube, dass ich einfach in den ersten Jahren so berührt war von dem, was Tiere fühlen und was wir nicht wissen und was es da für Zusammenhänge zu den Besitzern gibt. Eine war eine Freundin mit einem Golden Retriever und die sagte, du bist eigentlich alles super mit dem Hund und aber ich wollte trotzdem mal fragen, weil ich finde es so cool, was du machst und so. Dann kam dabei raus, dass der Hund in Wirklichkeit eigentlich ein Blindenhund ist. Jetzt war bloß kein Mensch in der Familie blind und das war überhaupt nicht die Motivation. Und da konnte ich dann eben in den ersten Jahren auch noch nicht so viel mit anfangen, weil ich dachte, oh Gott, was sag ich denn da jetzt? Das ist irgendwie auch komisch. Und dann war die Freundin da aber ganz aufgeräumt und sagte, nee, hast total recht, wir sind durchs ganze Land gefahren, weil wir irgendwie die und die Zucht haben. Und wir fanden eben, was weiß ich was, die Farbe und irgendwas anderes auch toll. Und haben uns deswegen den Hund da von diesem Züchter besorgt. So. Und das ist schon manchmal sehr berührend, dass Tiere auch so verkannt werden und sind. Also das macht mich dann eher auch traurig, was wir manchmal als Menschen, weil wir gehen natürlich sehr stark übers Auge, also ein bisschen platt gesagt, der Hund soll dann auch zum Auto passen und zur Mantelfarbe und so, das ist jetzt ein bisschen sehr einseitig, aber die Tendenz gibt es, genau wie bei Pferden auch, also wonach wird das Pferd ausgesucht, was wir haben wollen, oder auch die Katze, ganz egal, du kannst jedes Tier nehmen. Und da ein, zweimal vorher drüber nachzudenken, was für eine Rasse passt jetzt wirklich zu mir und was für ein Charakter an Tier passt zu mir, passt zu meinem Leben, das würde schon unglaublich viel Leid ersparen und andererseits dann auch vor allem freudvolles Miteinander geben. So, wenn ich einen Border Collie mir aussuche, weil ich den einfach lustig finde, weil der agil ist und weil der klug ist und weil der irgendwie tolle verrückte Sachen kann, ja, kann ich nachvollziehen. Macht aber auch sehr viel Sinn, dass man sich mindestens eine Stunde am Tag, mindestens, mit so einem Tier beschäftigt und versucht, dem das zu bieten, wofür der eigentlich gedacht ist, wofür der ja auch gezüchtet wurde. Und das, da habe ich immer so einen kleinen Zeigefinger, den ich da hebe.
Mir ist jetzt sofort ein Erlebnis auch in den Kopf gekommen, das vor ein paar Wochen hier passiert ist in Südafrika. Und da will ich dich spontan dazu fragen. Ich war an einem Strand gesessen mit ganz vielen anderen Menschen und es waren viele von diesen Affen dort, die da früher immer gelebt haben und jetzt sind halt Menschen da. Und auf der einen Seite haben Menschen die Affen gefüttert und auf der anderen sind Kinder diesen Menschen mit Steinen nachgelaufen. Und ich habe so einen tiefen Schmerz empfunden, weil ich mir gedacht habe, ich sitze jetzt an deren Strand, aber ich sage ihnen, wann sie kommen dürfen und nicht. Und bin dann ins Gespräch gekommen mit einer Dame, die da auch saß und sie so, ja, aber was wäre denn die bessere Option? Die greifen uns ja dann an, ja. Also die werden ja wirklich aggressiv. Und für mich war das so, wenn ich wirklich diese Tiere alle wahrnehmen könnte wie du, Wie würde es mir an so einem Strand gehen, wenn ich wirklich komplett Tiere fühlen könnten? Würden die auch viel darüber berichten, was es für sie bedeutet, dass sich unsere Umwelt verändert und die Natur verändert und dass die Menschen sich ausbreiten? Hast du da ganz spontan irgendein Gefühl dazu oder irgendein Erlebnis oder eine Meinung, was diese Veränderung und diese Ausbreitung der Menschen mit den Tieren macht?
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Also mit sehr großer Sicherheit empfinden die da nicht so viel anders als wir, also dass sie Veränderungen wahrnehmen. Tiere sind grundsätzlich, wie soll ich das sagen, passen die sich leichter an. Also wir wehren uns ja auch oder wir haben so das ganz deutliche Gefühl von so, wie wir es machen, ist es richtig, auch wenn es völlig in die falsche Richtung geht, aber Hauptsache das, was wir denken und tun, ist total richtig. Tiere hinterfragen nicht so viel, was jetzt aber nicht heißt, dass es denen deswegen wahnsinnig gut geht. Also jetzt kann ich nicht für ganze Tierrassen oder so sprechen, aber mit sehr großer Sicherheit fühlen die eben auch die Veränderungen. Und evolutionär gesehen ist die Veränderung ja nur eine von den vielen Veränderungen. Und Tiere haben sich da auch immer angepasst. Ich glaube, sie machen das etwas automatischer. So, was ja auch in die Richtung dann geht, dass Tiere aussterben oder Rassen aussterben. Das ist ja auch eine Automatik. Macht es jetzt nicht besser, aber schon ein Riesenthema. Und Tiere wissen viel, viel, viel mehr, als wir ihnen zutrauen oder als wir tatsächlich ahnen. Und ich fände es halt schön, wenn wir da ein bisschen mehr reingehen.
In die Verbindung wieder reingehen.
Großes Wissen haben. Ja, genau. Also trotzdem muss man gucken. Also ich würde nie abgeben, sozusagen. Ich habe auch noch ein eigenes Gefühl, ich habe noch einen eigenen Verstand. Ganz plattes Beispiel, sagte irgendein Pferd zum Thema, was es essen, fressen will. Es wollte irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt Heu oder mehr Heu oder so. Und dann musst du aber als Besitzer... Oder deswegen ist die Kommunikation wichtig. Da sagt dann die Besitzerin, ja, aber das Pferd darf nur das und das Heu, weil es sonst immer eine Kolik hat. Ein bisschen global. Also sprich, man muss trotzdem immer noch den eigenen Verstand mit einbringen und gucken, was ist jetzt wirklich für uns in dem Fall auch das Richtige.
Ich bin auf dich gestoßen, weil ich mich mit Tiertelepathie auseinandergesetzt habe. Und es gibt ein ganz bekanntes Video über dich auf dem YouTube-Format Frag ein Klischee. Da wurdest du als Tiertelepathin interviewt. Ich habe mal die ganzen Kommentare gelesen, die unter diesem Video stehen. Und es hat mich dann doch berührt, wie viel, sagen wir mal, extrem wertende Kommentare das sind. Meine Frage ist, hast du dir die auch durchgelesen und was sind so die stärksten Vorurteile, mit denen du dich konfrontiert siehst?
Also ich habe die zum Teil gelesen, ich habe die am ersten Tag gelesen, ich bin da vollständig naiv reingerauscht und das ist natürlich ein Wahnsinns-Learning für mich gewesen, weil ich vorher wahrscheinlich in meiner eigenen Bubble war, die ich aber auch selber kreiert habe. Oder in die ich mich reinbegeben habe. Und ich habe mit dem Shitstorm so in der Form überhaupt nicht gerechnet. Mein einer Sohn sagte nachher zu meiner Mama, das habe ich dir vorher gesagt, kann ich nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, ist auch ganz egal. Weil offensichtlich wollte ich das genau so. Und ja, das war dann schon, also war jetzt nicht mein bester Tag. Ich habe mich dann schon darauf gefreut, weil ich ja dachte, Gott nett und so. Und riesen Follower, riesen Community, so im ganz Positiven. Und dann ging das da Stunde um Stunde weiter mit dem Bashing. Ich habe das dann relativ schnell nicht mehr angeschaut. Ich weiß aber, mein Mann lief echt fast amok. Der hatte solche Angst irgendwie um mich. Und Ich habe dann aber nicht viel gemacht, außer, glaube ich, zu atmen und ein bisschen zu gucken, okay, worum geht's hier? Wer meint jetzt tatsächlich mich? Dann habe ich mir das Ding nochmal angeguckt und dachte so, nee, oder ja, das bin tatsächlich, also bin ich. So, das, was ich da gesagt habe, würde ich überall auch woanders sagen. Und das ist das, was ich jetzt seit mehreren Jahren mache und von dem ich das Gefühl habe, so ist es für mich. Jetzt bin ich aber auch Anfang 50 und bin auch ein bisschen aus dem Alter raus, wo ich eben gefallen muss. Ist auch sehr schön. Und ich weiß, dass das speziell ist, was ich tue. Und ich weiß aber ja auch, dass es was ganz Altes ist. Also deswegen ist es ja kein neumodischer Spuk oder irgendwas. Deswegen habe ich auch eine ganz große Sicherheit damit, so zu sein und zu arbeiten und die Dinge auch so zu sehen. Ich kann das dann ganz gut bei denen lassen. Also ich fühle dann eher die Not, aber nicht meine, sondern deren Not. Dass die offensichtlich in ihrem Leben auch so viele Sachen erlebt haben oder so ohnmächtig an der einen oder anderen Stelle sind, dass sie dann so in solchen Kanälen in der Wahnsinnswut irgendwas da rausblasen müssen. Okay, wenn sie sich danach einen Moment besser fühlen, ist okay. Also ist für mich dann auch okay. Aber ich habe natürlich eine Menge gelernt und hatte aber auch sehr konkret das Gefühl, okay, so, das hatte was von Hexenverbrennung und war mir aber sehr bewusst darüber, dass das heute ja nicht mehr so ist und dass ich da ganz warm und trocken in dem Fall auf dem Sofa saß und mir das angeschaut hat und hab und also war ein Ritt.
Ich finde es immer interessant, wie viel Menschen Meinungen zu Menschen, zu anderen Menschen und zu deren Botschaften haben. Also das muss ja nicht mal etwas sein, das vielleicht nicht ganz so erklärbar und beweisbar ist, was du machst, sondern man hat schnell eine Meinung zu was, ja.
Ja, aber das haben wir auch alle und da würde ich mich ja gar nicht rausnehmen. Ich bin jetzt nicht so der Bashing-Typ, aber ich habe ein gewisses Mitgefühl für die. Kann ich sogar gar nicht anders sagen und trotzdem war dieser Tag jetzt nicht mein Lieblingstag. Kommen aber sehr viele inzwischen zauberhafte Anfragen aus allen Richtungen, ja auch von dir.
Ich habe drei letzte Fragen an dich, Franziska. Die erste davon ist, was ist deine größte Angst?
Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Kann ich, glaube ich, nicht so benennen. Nö. Also ich habe immer zwischendurch Ängste. Völlig normal, aber ich habe auch ein ziemliches Vertrauen in es wird schon. Es wird schon irgendwie gut. Das ist jetzt auch im Moment, das ist ja eine Wahnsinnszeit. Das ist echt Sprengstoff drin. Und ich finde, das ist eine Riesenchance. Wirklich für alle, also mal global den ganzen Planeten gesehen, sind da so viele tolle Chancen drin. Also ich habe keine konkrete Antwort. Ja, ich möchte jetzt keine schwere Krankheit haben. Ich möchte auch nicht, dass einer meiner Liebsten eine schwere Krankheit kriegt. Natürlich möchte ich das alles nicht. Aber ob das meine größte Angst ist, nee, kann ich nicht sagen.
Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
Ich denke immer wieder über also ich habe heute Morgen mit meinem Mann über was gesprochen, was wir eventuell zusammen machen oder anbieten, also was Berufliches, was aber mit uns auch im Persönlichen sehr viel zu tun hat. Ja, das war so ganz, ganz spannend und natürlich habe ich keine Ahnung, wo es hingeht. Und mache seit 2 Jahren auch einen Podcast, passend zum Thema, heißt Gefühlsecht mit meiner Partnerin Katinka Magnussen. Und wir haben auch ja nur angefangen und hatten keine Idee, wo das hinging. Und das ist schon total, total toll, was daraus alles entstanden ist. Also inzwischen mag ich das ganz gerne. Dieses Ich mache jetzt mal. Auch so ein Segen des Älterseins für mich. So. Das kann ja viele machen, das ja auch schon früher, aber für mich hat es ein bisschen getaucht.
ein bisschen weniger Plan und ein bisschen mehr Neugier.
Genau, ja.
Das Letzte ist weniger eine Frage, aber ich habe mich intuitiv leiten lassen und habe ein Zitat aus dem Internet herausgesucht, ganz spontan, und ich werde dir das vorlesen und ich bitte dich, dass du das kommentierst mit dem Ersten, was bei dir einfach aufpoppt, wenn du das hörst. Es ist von Alan Saunders und es heißt, Leben ist das, was passiert, während du eifrig andere Pläne schmiedest.
Das kenne ich, weil das passt ja genau zu dem, also ich komme eigentlich aus der Mitte, so, also durch meine eigene Geschichte habe ich mir gedacht, okay, wenn ich in der Mitte bleibe mit allem, dann kann mir nichts passieren. Das war so mein sicherer Rahmen, meine Bande auch. Und allein durch meinen ersten Sohn, würde ich sagen, durch den habe ich gelernt, übrigens, es gibt auch rechts und links von der Mitte. Weil der war nur rechts und links von der Mitte. Und der war einer meiner größten Lehrer. Und dann ab dann habe ich automatisch parallel dazu angefangen, Dinge zu tun, Dinge umzusetzen, Dinge zu lernen, die jetzt aus meiner Herkunftsfamilie oder auch aus denen, die dann davor schon waren, so viel ich weiß zumindest, gab es da keinen oder keine, die das so gemacht haben. Also deswegen das Leben dann zu nehmen und es dann daraufhin zu leben und die Pläne mal planen macht auch Spaß. Aber ob es dann so wird?
Umso besser man plant, umso mehr trifft einen das Schicksal, heißt es nicht so, oder?
Ja, achso, ja. Ich weiß es nicht. Es mag auch viele geben, bei denen das dann super klappt. Aber ich tatsächlich habe auch viel Freude an dem. Das Leben, also das will dann auch erlebt werden. Ich werde nur das tun.
Ich bedanke mich für unser Gespräch und ich werde wirklich, weil ich so neugierig bin, dem nachgehen, ob ich mit Tieren kommunizieren kann. Ich weiß zwar nicht, ob ich die Botschaften dann hören will, die ich zu hören bekomme.
Ja. Fang klein an.
Ja. Ja und nein Fragen. Und ja, ich werde es ausprobieren. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke dir.